Werbung.
When it's time to scale your business, it's time for Shopify. Get everything you need to grow the way you want. Like, all the way. Stack more sales with the best converting checkout on the planet. Track your cha-chings from every channel, right in one spot. And turn real-time reporting into big-time opportunities. Take your business to a whole new level. Switch to Shopify. Start your free trial today.
Werbung Ende.
Kapital, der Wirtschaftspodcast.
Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Redakteur bei Kapital. Der Softwarekonzern SAP ist ein absolutes deutsches Schwergewicht. Das Unternehmen aus Walldorf in Baden-Württemberg gehört nach Börsennotierung zu den 30 wertvollsten der Welt. Und es ist der einzige deutsche Vertreter in dieser illustren Riege. Groß geworden ist SAP nicht mit irgendwelchen bunten Internetspielereien, sondern mit sehr nützlicher, aber auch ein bisschen dröger Software für andere Unternehmen. Das ist Software, die dort für alle Arten von Geschäftsprozessen eingesetzt wird, wie Vertrieb, Einkauf, Produktion oder Personalwesen. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in einem deutschen Unternehmen arbeiten, ist die Chance ziemlich groß, dass Sie irgendwann in irgendeiner Form SAP-Software nutzen. Nun bleibt auch ein solches Unternehmen natürlich nicht unberührt von der großen technischen Umwälzung unserer Zeit, nämlich dem Siegeszug der künstlichen Intelligenz. Und da gibt es gleich einige sehr interessante Fragen, die sich da auftun. Zum einen, müsste ein so großer Konzern nicht auch irgendwie mitspielen in diesem großen Kampf der Chatbots und Sprachmodelle, in die gerade Google, Microsoft und andere große Konzerne Milliarden investieren? Das tut SAP nämlich ausdrücklich nicht. Und daran knüpft sich gleich eine andere wichtige Frage an. Wie angreifbar ist ein solches Unternehmen wie SAP, wenn künstliche Intelligenz es im Grunde jedem ermöglicht, Software mit ein paar Sätzen selbst zu programmieren oder programmieren zu lassen, wenn man so will? Was ja tatsächlich schon geht. Wie lässt sich also so eine Vormachtstellung, wie SAP sie hat, aufrechterhalten? Über diese und andere Themen habe ich mit Philipp Herzig gesprochen. Herzig ist CTO, also Chief Technology Officer bei SAP und damit zuständig für die technologische Entwicklung und Strategie im Konzern. Und das ist hier besonders wichtig, er war schon davor Chief AI Officer, hat sich also um alle Fragen gekümmert, die bei SAP mit künstlicher Intelligenz zu tun haben. Ich habe Herzig am Rande einer großen Konferenz in Berlin getroffen, zu der der Konzern selbst Softwareentwickler, Investoren und Journalisten eingeladen hatte. Das Gespräch fand in einem fensterlosen Raum auf dem sehr nüchternen Berliner Messegelände statt. Es wurde trotzdem sehr lebendig. Herzlich willkommen, Philipp Herzig, in unserem Podcast.
Ja, freut mich, hier sein zu dürfen.
Herr Herzig, Sie waren ja Chief AI Officer bei SAP. Danach haben Sie die Rolle des CTO übernommen. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob man das als symbolischen Schritt für die KI bei SAP verstehen kann, dass es sozusagen so ins Zentrum rückt. Wir sitzen ja hier auf der SAP Tech Ad, also da, wo auch alle Entwickler und Investoren zusammenkommen. Und man hört eigentlich nur KI die ganze Zeit.
Also es ist natürlich immer noch die Doppelbelastung in dem Sinne da, ne, weil den Chief AI Officer, den gibt's ja eigentlich immer noch. Ja? Mhm. Aber klar, Sie haben natürlich im Kern völlig recht. KI ist so als Grundlagentechnologie so alldurchdringend, ne, dass es natürlich, also bei fast keinem Thema kommt man an dem Thema KI vorbei. Wobei man natürlich hier auf der TechEd schon auch sagen muss, wir reden natürlich auch über ein paar andere Themen, die, sage ich mal, nicht direkt mit KI verbunden sind, beispielsweise Daten, ja, die natürlich aber wiederum ein Katalysator für gute KI sind, ne, weil das Zusammenbringen von Daten, das Harmonisieren von Daten, das Abbauen von siloartigen, fragmentierten Datentöpfen in Unternehmen ist natürlich weiterhin eine große Herausforderung, damit natürlich KI auch den vollen Nutzen hervorbringt. Bringen kann, und mit solchen Themen beschäftigen wir uns natürlich weiterhin.
Also ich frage das auch deswegen, weil wenn man so in der öffentlichen Debatte über künstliche Intelligenz spricht, die Anwendung künstlicher Intelligenz und den Einsatz, dann hört man die Namen aller möglichen Unternehmen, natürlich OpenAI, aber auch Nvidia und andere.
ehrlich gesagt, der Name SAP fällt dann nicht so häufig in erster Linie.
Es ist natürlich bei jeder Technologie Disruption, egal ob sie sich Mobile anschauen, ob sie sich das Internet anschauen, ob sie sich den Personal Computer anschauen. Es ist natürlich immer am Anfang, als das Internet losging, auf wem lag die Hauptaufmerksamkeit? Es lag natürlich in allererster auf Firmen wie Cisco und so weiter, also die Komponenten, die Grundlagenkomponenten für das Internet gebaut haben. Dann ist es irgendwann weitergegangen zu den ISPs, also den AOLs und Telekoms und so weiter und so fort, also die, ne, die das Internet vermittelt haben. Aber heute wird das gewissermaßen als eine Art, ja, Commodity angenommen, wo hat sich der Wert, die Wertschöpfung hinverlagert, natürlich in die Services, also die Services, die wir heute alle konsumieren, Streaming-Services und so weiter. Und am Ende des Tages mit jeder Technologie-Disruption, es braucht natürlich eine Weile, bis das ausgebaut wird, aber wir haben uns von Anfang an auf das konzentriert, was die SAP natürlich stark macht, und das ist das Einbauen von Technologie in die betriebswirtschaftlichen Anwendungen, die Unternehmen substanziell nach vorne bringen. Also im Finance, und also im Finanzwesen, im Personalwesen, in der Beschaffung und so weiter und so fort. Wir haben heute mehr als 320 eingebaute KI-Szenarien. Joule unterstützt mehr als 2000 Szenarien, KI-Agenten.
Joule ist das Anwendungsprogramm.
Ist das Anwendungsprogramm, also quasi der Assistent, ne, der einen Mitarbeitende im Unternehmen einsetzen. Und dementsprechend, und wir haben natürlich über 34.000 Kunden, ja, man könnte auch sagen, es ist KI für die Unternehmen eingebaut, und wir müssen gar nicht so viel über Technologie sprechen, weil der Job der SAP ist es, die Technologie unsichtbar zu machen. Weil am Ende des Tages, gerade wenn Sie an ein mittelständisches Unternehmen beispielsweise denken, wollen sich gar nicht mit diesen ganzen Technologiefragen auseinandersetzen, wollen natürlich aber trotzdem den betriebswirtschaftlichen Nutzen im Unternehmen davon haben. Und ich denke, die Debatte ist einfach immer noch viel zu technologiefokussiert und nicht Outcome, wie wir so schön sagen, also, ne, auf den eigentlichen Mehrwert fokussiert, den KI wirklich im Unternehmen leistet.
Jetzt haben Sie gerade eben das Stichwort Commodity genannt. Das ist ja ein Teil dieser KI-Debatte, dass das heißt, diese großen Sprachmodelle, wo Sie sich ja dagegen entschieden haben, selbst eins zu entwickeln als SAP, die großen Sprachmodelle werden irgendwann, die wird man sich von der Stange holen, das ist eigentlich schon jetzt so, und wird da auf der Basis dann die Anwendung entwickeln. Und da wird eigentlich der Wert generiert. Ja, ist das denn nicht nur eine These?
Also Also, ich sag mal so, ich würde sagen, vor 2 Jahren war das eine, es war schon fast Blasphemie zu sagen, dass das Commodity wird. Ich kann mich noch an Diskussionen bei uns erinnern. Da war gerade GPT-4, alle waren noch in Ehrfurcht erstarrt vor dem, was möglich war jetzt mit einem GPT-4-Modell. Und ich habe mich hingeschränkt und gesagt, wie immer in KI, der Algorithmus wird, es ist in den letzten 40 Jahren immer passiert, der Algorithmus selbst, der wird immer schnell, relativ schnell Commodity. Die Frage ist, was ist differenzierend? Und differenzierend in KI ist schon immer, über die letzten 40, 50 Jahre sind immer Daten gewesen, und natürlich sich darauf zu fokussieren, wo sind wirklich die High-Value-Szenarien beim Einsatz entsprechend im Unternehmen. Und jetzt, ja, jetzt ist es landläufig. Jetzt, vor 2 Jahren wurde man schräg angeguckt für diese Hypothese oder für diese These. Mittlerweile sagen alle, ja, es ist so. Ja. Und dementsprechend war es eine absolut richtige Entscheidung, die Sprachmodelle einfach als super tolle Grundlagentechnologie wie Strom, ne, Elektrizität einzusetzen und zu überlegen, welche Maschinen kann man damit bauen, ja, welche Anwendungsszenarien kann man damit bauen. Aber, und das möchte ich an der Stelle sicherlich trotzdem geben, wir haben nie gesagt, dass wir keine eigenen KI-Modelle bauen. Ganz im Gegenteil.
Das habe ich aber auch nicht gesagt. Ich habe gesagt, kein eigenes Sprachmodell.
Völlig korrekt. Das ist auch weiterhin so. Aber auch heute hier bei der TechEd sind wir ja nur hier, haben jetzt das erste große Modell veröffentlicht. Das ist ein relationales, tabularisches pre-trained Modell.
Oh, das müssen Sie erklären für unser Publikum.
Ja, kann ich gleich machen. Also im Endeffekt, das Problem ist ja, Large Language Models, ne? Da können Sie das nächste, gegeben einer gewissen Zeichenkette, was ist die größte Wahrscheinlichkeit für das nächste Wort, ne? Bei einem Bildmodell, so die Wahrscheinlichkeit für das nächste Pixel vorherzusagen und so weiter und so fort. Und dieses Modell macht tatsächlich betriebswirtschaftliche Vorhersagen. Und zwar in einem generalisierten Modell. Sie brauchen also quasi nur eine Tabelle reingeben, da können Sie Ihre Service-Tickets reingeben, da können Sie Ihre Finanzhistorie reingeben, um dann zum Beispiel Zahlungsausfälle vorherzusagen oder Lieferausfälle vorherzusagen oder Ihre Lieferanten nach entsprechenden Risiken einzuklassifizieren. Sie können beispielsweise vorhersagende Wartung mit Maschinen mit diesem Modell machen und so weiter. Also geht, ne, das sind alles Anwendungsfälle, die uns bislang mit Large Language Models nicht möglich gewesen sind, weil Large Language Models dafür nie designt worden sind. Und jetzt kann man einfach betriebswirtschaftliche Daten, die üblicherweise in Tabellen vorliegen, einfach in dieses Modell reingeben und das Modell ist selbstständig in der Lage, die richtigen Merkmale auszuwählen, um die bestmögliche Vorhersage zu treffen. Das ist das Ergebnis von 2 Jahren intensiver Forschung, unter anderem mit Universitäten wie Stanford und so weiter. Das Modell heißt nicht GPT, also das steht ja für Generative Pre-Trained Transformer. Es nennt sich RPT, also steht für Relational, weil die Daten halt relational in tabularen Daten gespeichert sind. Es ist trotzdem pre-trained. Also Tausenden von GPU-Stunden. Und es hat natürlich trotzdem eine leicht modifizierte Architektur, der Transformer-Architektur, die auch den Sprachmodellen zugrunde liegt, verbaut. Kannst du alles in unseren Forschungspapieren nachlesen.
Und wir tun das in die Shownotes dann, ja.
Können wir gerne in die Shownotes, da gibt es schöne, tolle Papiere, die wir zur NeurIPS, das ist die weltberühmteste KI-Wissenschaftskonferenz, wo einige dieser Arbeiten publiziert werden. Kann man das alles nachlesen. Und genau, dieses Modell veröffentlichen wir heute, nicht nur natürlich als Produkt, sondern auch als ein Open-Source-Modell, Fucking Face, weil wir auch weiterhin, so wie wir das mit gewissen Datensets schon gemacht haben, auch weiter uns natürlich wollen, dass insbesondere hier in der Region mit den Universitäten natürlich auch die Forschung an dem Thema weiter vorangeht.
Jetzt haben Sie damit ja schon so ein bisschen beschrieben, wie KI bei SAP in die Produkte einfließt und einfach sozusagen integriert wird. Die große Frage dahinter ist natürlich, wie lässt sich damit Wert generieren? Weil die Ausgangshypothese war ja, die Werte werden eben in diesen Anwendungen generiert. Und gibt es dafür überhaupt eine Zahlungsbereitschaft bei den Kunden? Oder sagen die nicht einfach, okay, das macht das Produkt besser, das wir bis jetzt auch schon hatten und wir brauchen da, warum sollen wir da mehr für zahlen?
Das ist eine spannende Frage, die kann man gar nicht so schwarz-weiß beantworten am Ende des Tages. Also ja, die Zahlungsbereitschaft ist selbstverständlich da. Also auf der einen Seite, sobald man natürlich zeigt, oh, ich kann vielleicht meine Supply Chain 5 oder 10% schneller machen, ja, wenn ich das machen will, natürlich ist es dann fair, wenn ich mal 100% Wert annehme, dann zu sagen, okay, man bezahlt natürlich dann auch für diese Leistung, wenn natürlich genügend auch für das Unternehmen hängen bleibt. Das ist eine ganz einfache Business Case Betrachtung, wie man das seit eh und je in BWL gelernt hat.
Und das können Sie schon nachweisen, diese Produktivitätssteigerung. Das können Sie dem Kunden schon sozusagen präsentieren.
Absolut. Natürlich macht das jeder Kunde auch für sich, ne? Weil jeder Kunde hat natürlich auch eigene Challenges, hat natürlich eigene, Ausgangspunkte. Ne? Es gibt nicht, das ist auch interessant, mich fragt immer jeder, was ist der Killer-Use-Case? Was ist der eine Use-Case, den alle brauchen? Und ich sage immer ein bisschen lächeln, den gibt's nicht, ja, weil jedes Unternehmen, wenn ich mit einem Use Case zu einem Kunden komme, im Finanzbereich zum Beispiel für Shared Service Center, dann hat vielleicht gar kein Shared Service Center, ja gut, dann bringt dieser Use Case einem nichts. Wenn man natürlich ein riesengroßes Shared Service Center hat im Finanzwesen, ja, dann ist natürlich 5-10% Produktivitätssteigerung natürlich top. Ja, insofern ist es für jeden Kunden, deswegen gehen wir ja auch mit den Kunden, ne, individuell, wir nennen das dann AI Discovery Workshop, wo wir gemeinschaftlich mit den Kunden durch das Portfolio an KI-Szenarien geben, um dann rauszufinden, was sind denn die AI-Cases, ne? Jeder ist mit einem Wert behaftet und man auch mit einer Kalkulation, wie dieser Wert sich ausrechnet, um dann festzustellen, ist denn das auf das Unternehmen anwendbar oder nicht? Und natürlich, wenn der Wert da ist, gibt es auch eine Zahlungsbereitschaft. Jetzt gibt es aber den Gegeneffekt zu dem Ganzen, das ist natürlich der Kommodisierungseffekt, der einsetzt, parallel dazu. Und der ist super schnell in AI. Deswegen, ne, Speed ist ein ganz, ganz wichtiger Differenzierer. Weil für was es vielleicht vor 2 Jahren eine Bereitschaft zu zahlen gab, die gibt es heute nimmer mehr. Und dementsprechend muss man selbstverständlich wird. Und dementsprechend schieben wir auch immer wieder Szenarien, natürlich, die vielleicht heute, wir nennen das dann Premium AI sind, ne, schieben wir quasi als Standard in die Anwendung hinein, wenn wir es nicht eh schon getan haben. Und natürlich ist unsere Aufgabe dann immer wieder, natürlich höher, schneller, weiter. Wir sind ja immer noch am Anfang, ja, was das Thema KI angeht. Und wir sehen noch einen wahnsinnigen Weg nach vorn, was man noch weiter an Wertschöpfung betreiben kann. Wir sind erst den Anfang des Weges gegangen. Und damit gibt es natürlich immer eine gewisse, solange man genügend weiter voranschreitet und auf dem, was man schon gebaut hat, ich sehe das auch wie so ein Haus, ne? Man baut immer ein Stockwerk weiter drauf, ne? Und mit jedem Stockwerk, was kommt, steigt auch der Wert. Und dann gibt es natürlich auch die entsprechende Bereitschaft, dafür entsprechend zu zahlen. Das sehen wir absolut.
Ich würde gerne an dem Punkt auch noch mal ein bisschen bleiben, weil Sie gerade so selbstverständlich gesagt haben, Sie sehen diese Produktivitätssteigerung bei den Kunden und Sie können denen das auch nachweisen. Es gibt ja eine große Debatte darüber, ob KI-Agenten, der Einsatz wirklich die Produktivität in den Unternehmen steigert oder ob es nicht einfach nur einen neuen Layer obendrauf setzt, der dann am Ende die Unternehmen gar nicht weiterbringt. Also das ist ja eine Frage, die auch gerade sehr, sehr offen diskutiert wird eigentlich.
Ich glaube nicht, dass der Wert in Summe in Frage gestellt wird. Ich glaube, hier setzt die SAP SAP genau an dem richtigen Punkt da. Die Frage ist gar nicht so sehr, ist der Wert da? Die Frage oder die herausfordernde Frage, die zum Beispiel ein CFO stellt, ist, wo ist der Return on Investment? Das ist aber eine völlig andere Frage. Die Frage nach dem Wert ist erstmal, gibt es Wert? Und der ist sicherlich da. Nur die Frage ist, was muss ich tun, um diesen Wert abzuschöpfen oder
also
zu,
lässt
oder
sich
zu erreichen.
Monetarisieren.
Wie viel muss ich investieren, um natürlich auch dahin zu kommen? So. Und das ist ja genau das, was die Strategie der SAP ausmacht. Wenn ich natürlich, ich kann jetzt natürlich zu einem Plattform oder zu einem Tool-Provider gehen und sie können zum Beispiel natürlich relativ einfach mit einem Chatbot bauen, vielleicht auf 10 Dokumenten des Unternehmens. Das können sie mittlerweile in einem Nachmittag machen. Ab 100 Dokumenten wird das Problem schon schwierig. Ab 1000 Dokumenten wird es eine harte Ingenieursherausforderung. Man muss tausende von verschiedenen Sachen. Man hat sofort ein Problem oftmals von Scale. Dann muss man es auch in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Sprachen, mit verschiedenen Regularien machen. Und plötzlich geht man diesen Rabbit Hole runter. Und dann hat man plötzlich halt, fragt man, ja gut, aber jetzt habe ich ja ein Jahr investiert. Wo ist denn jetzt der Wert? Und der Wert ist nicht null, aber er ist halt verglichen mit dem, was man investieren muss, viel zu klein. Ja, warum? Weil die Schöpfungshöhe, wenn ich einfach auf einem niedrigen Layer anfange und dann erstmal das Hochhaus quasi selbst bauen muss, halt sehr viel größer ist, als wenn ich zum Beispiel zur SAP oder von mir zu jedem anderen SaaS-Vendor gehe und diese Funktionalität natürlich einfach mit einem Klick auf den Button anschalten kann und den Value natürlich sofort leisten kann. Wenn dann noch das, was ich bezahlen muss natürlich an den Softwarehersteller in Relation steht zu dem Wert, das ist ja ein Done Deal. Das ist eine relativ einfache Business Case Betrachtung am Ende des Tages. Und da verzetteln sich natürlich heute viel, weil natürlich AI einlädt zum Selbstbauen. Ja, es lädt natürlich, es verführt einen zum Selbstbauen. Was ich den Kunden immer sage, ist, konzentriert euch bitte auf das, was euch wirklich differenziert. Zum Beispiel da, wo eine SAP nicht helfen kann oder ne, unsere Konkurrenz nicht helfen kann, zu sagen, hey, zum Beispiel R&D. Wenn ich jetzt eine pharmazeutische Firma bin, KI-Initiativen darauf zu konzentrieren, bessere Medikamente zu erforschen beispielsweise. Ja, also das, was wirklich Kern oder bessere Materialien zu erforschen und so weiter und so fort. Da KI zum Einsatz, da kann die SAP nicht helfen. Aber im Finanzwesen, Personalwesen, in der Beschaffung, in der Lieferkette, das sind alles Cross-Geschichten. Warum sollte man sich da nur weil man es kann, sich entsprechend austoben.
Aber da haben Sie ja jetzt ein interessantes Stichwort genannt, diese Einladung zum Selbstbauen, das ist ja auch verführerisch, weil man denkt, wozu brauche ich dann noch einen Software-as-a-Service-Anbieter, wenn ich mir das selbst bauen kann, da liegt doch auch eine Gefahr für Unternehmen drin, oder? Je besser die Modelle werden, desto größer wird diese Versuchung sein. Und dann sagt man sich, Gott,
Schauen Sie,
dann mache ich meine Geschäftsprozesse.
Sowas kann nur jemand, jetzt sage ich was sehr Provokantes, kann Sie gerne nicht zustimmen. Es ist so witzig, das Thema Vibe-Coding. Ja, sehen Sie die aktuellen Statistiken? Die ganzen Anbieter von Vibe-Coding, ja, erst durch die Decke gegangen und wir haben ARRs und alles. Und jetzt, entsprechend nach unten. Warum? Weil man festgestellt hat, ich kann natürlich schnell meine Hobby-App, das kann ich natürlich rucki-zucki machen, ja. Aber wenn ich natürlich wirklich jetzt eine ernsthafte Anwendung, die natürlich auch Datenschutz, Sicherheit, also Informationssicherheitsbestimmungen und alles, was im tiefen Integration, semantischem Verständnis von dem, was im Unternehmen wirklich abgeht, ist es halt ein Haufen Arbeit. Wenn ich beim Vibe-Coding sitze, für mich ist das ein nettes Tool, aber ich habe auch, weiß ich nicht, wie viele Jahre Informatik studiert. Ich erwische mich ständig dabei zu sagen, nee, nicht da abbiegen, nee, das ist jetzt falsch und ständig Korrektur. Aber ich kann das machen, weil ich natürlich irgendwann mal irgendwie gelernt habe. Ja, und jeder andere, der das gelernt hat, kann damit das auch als gutes Werkzeug umgehen. Aber die meisten, die es einfach nur so blind so ne, Dinge da so hin-Vibe-coden und so weiter, ohne irgendwie Rahmenbedingungen oder ohne ein tieferes Verständnis, was dort eigentlich passiert, produziert doch eine ganze Menge Quatsch am Ende des Tages. Das ist die Realität. Und dementsprechend gibt ja mittlerweile auf Social Media, gibt ja Vibe-Coding-Cleanup-Specialist, ist ja die neue Rolle, ja. Einfach dem Vibe-Gecodeten hinterher zu rennen und es wieder sauber zu machen und aufzuräumen, ja. Ein bisschen witzig.
Aber ist das nicht eine Frage der Entwicklung? Sie haben ja selbst gesagt, wir stehen am Anfang. Also, und ist das nicht einfach eine Frage der Modellentwicklung und der Softwareentwicklung und irgendwann wird es halt besser und dann werden die Ergebnisse auch besser, dann muss weniger hinterher aufgeräumt werden?
Ich glaube nicht, dass, also wenn Sie ein kompliziert, für einfache Anwendungen mag das stimmen, aber wer in Frage stellt, dass sowas wie ein ERP oder eine komplexe betriebswirtschaftliche Software einfach nur nach einem, sage ich mal, IKEA-Bausteinprinzip zusammengeklickt werden kann, hat von Softwareentwicklung und wirklich ein komplexes Stück Software bauen relativ wenig verstanden. Und da wird KI, ich bin völlig überzeugt, Und es ist völlig klar, dass KI als Werkzeug unabdingbar für einen Entwickler in Zukunft sein wird. Aber dass es das einfach vollständig ersetzt und einfach so da magisch so eine komplexe Software rauskommt, das wird's nicht geben, auch in den nächsten 10 Jahren nicht.
Aber es könnte die Zahl der Konkurrenten erhöhen, oder?
Und das ist völlig gut so. Und das hält uns auch jung und fit, weil natürlich wir auch, natürlich dürfen wir nicht stehen bleiben, absolut. Deswegen nehmen wir das Thema ja auch so ernst, weil uns natürlich völlig klar ist, ich nenne das ja bewusst auch AI-Native Software Architecture, weil KI als neues, sag ich mal, Computing-Paradigma natürlich immer mehr Einzug. Es fräst sich quasi rein, ne, in den Software-Stack. Natürlich können wir das nicht ignorieren. Das wäre ein fataler Fehler, dies zu tun. Und dementsprechend sind wir natürlich ganz vorne mit dabei und tun alles, um natürlich so schnell wie möglich das für unsere Kunden einzubauen. Weil wenn wir stehen bleiben würden, dann klar, dann macht uns das sicherlich irgendwann jemand anderes streitbar. Aber das ist völlig normal in einem Wettbewerbsumfeld.
Wie verändert KI denn die Softwareentwicklung bei SAP selbst? Da lässt sich das denn ja eigentlich schon in erster Linie testen. Also welche
absolut
Bedeutung das haben kann.
Vollkommen richtig.
Wie viele Zeilen einfach automatisiert geschrieben werden, und dann eventuell auch tatsächlich auch Arbeitsplätze deswegen wegfallen. Gut, das ist der zweite Schritt. Lassen Sie vielleicht erstmal den ersten über den Einsatz.
Auch da wieder. Das mit dem Arbeit, ich glaube, auch das, ich komme zu dem zweiten in einer Sekunde. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Das ist natürlich eine schöne intellektuelle Debatte. Schauen Sie erstmal, ja klar, unsere Entwickler setzen mittlerweile natürlich in unterschiedlichen Maturitätsleveln, setzen natürlich alle KI beim Programmieren ein. Und die Realität ist, ohne dem würde es nicht mehr gehen. Aber natürlich haben wir auch viele gut ausgebildete Informatiker, ne, die wir bei SAP beschäftigen, die natürlich auch das Für und Wider der Technologie sehr gut bewerten können. Und es gibt mittlerweile auch dann, ne, viele so Richtlinien auch, ne, die sie Entwickler selbst auch erstellt haben, für welche Sachen es gut funktioniert, was man besser beachten sollte und so weiter. Weil es natürlich weit weg von perfekt ist, wenn man komplexe betriebswirtschaftliche Anwendungen baut. Und in dem Fall ist es natürlich ein wahnsinniges Produktivitätstool, was uns hilft, natürlich schneller Innovationen auch zu liefern und zu bauen, schneller als jemals zuvor. Und wir haben so viel, wir haben über 400.000 Kunden. Wir können eigentlich alle gar nicht in dem Maße bedienen, wie wir es manchmal gern hätten. Und dementsprechend ist es natürlich toll, so ein Tool zu haben, um einfach mehr zu schaffen. Deswegen mache ich mir um die Jobsicherheit von einem SAP-Entwickler keinerlei Gedanken. Gleichzeitig ist es wiederum, und da komme ich zu der intellektuellen Debatte, wissen Sie, Softwareentwicklung am Ende des Tages ist nicht so sonderlich viel die Zeilen Code, die man schreibt. Es gibt eine alte Regel beim Programmieren, die heißt, die beste Zeile Code ist die, die nie geschrieben wird. Das ist interessant. Warum? Weil jede Zeile Code, die man schreibt, potenziell Fehler enthalten kann und im Zweifel auch unnötig ist, das Programm nur verkompliziert, die Wartbarkeit des Programms verschlechtert und so weiter und so fort. Und ein richtig guter Entwickler, man sagt im Deutschen manchmal so schön, die Kunst besteht im Weglassen, kann das genau einschätzen, wann eine Zeile Code nicht notwendig ist. Und das ist genau das, wo der Produktivitätsgewinn eben nicht sozusagen, ne, der einzig ausschlaggebende Faktor ist, bloß weil es diese Zeilen Code sozusagen, das ist jemand, der nie Informatik verstanden hat, einfach nur sieht, ah, der schreibt ja das Programm jetzt selber sozusagen. Das geht, die Frage am Ende des Tages ist, an irgendeiner Stelle ist Informatik und Programmierung mehr Kunst und mehr das Einschätzen von Design-Trade-offs im Rahmen der Gesamtarchitektur. Und einschätzen, will ich eigentlich eher so rum Design oder so rum Design? Was will ich eigentlich für den Kunden? Am Ende des Tages wirklich Design, wie ein Bild, wie ein Musikstück. Und das ist eigentlich, wo Informatik mehr zur Kunst als rein oder Ingenieurskunst wird, als statt nur ein reines Runterschreiben von Programmzeilen ist. Wenn es so einfach wäre, dann haben Sie recht. Aber deswegen glaube ich auch, werden wir niemals dahin kommen. Am Ende des Tages kommt es immer noch auf Design und auf ziemlich viel auch auf Geschmack an.
Das heißt, der menschliche Faktor bleibt noch
absolut,
enorm wichtig.
Absolut, da bin ich tief von überzeugt.
Ich würde gerne noch zu einem konkreten Anwendungsfall kommen. Sie arbeiten zusammen mit OpenAI an einer KI-Software für deutsche Behörden im Rahmen von Delos Cloud, wenn ich das richtig gelesen habe.
Genau.
Wie genau soll das aussehen? Man hat das Gefühl, die Behörden haben ja noch nicht mal auf Windows 11 umgestellt zum Teil. Also
es gibt natürlich schon einen hohen Bedarf. Ne? Also es gibt natürlich jetzt auch, insbesondere durch das Schaffen des neuen Digitalministeriums und so weiter, gibt es ja schon jetzt einiges, was dort an Initiativen auch geplant ist, die wir natürlich als SAP sehr begrüßen. Und natürlich brauchen wir auch gleichzeitig eine Infrastruktur, die natürlich aber trotzdem auf den Rechtsmäßigkeiten des Landes, ne, hinsichtlich Datenschutz, wo sind die Daten, wer hat Zugriff auf diese Daten und so weiter, natürlich entsprechend ist. Und das genau, gleichzeitig wollen wir aber auch nicht darauf verzichten, auf die besten KI-Modelle, ne, die da draußen sind. Und die Delos Cloud zusammen mit OpenAI gibt uns die Möglichkeit, ein vollständig souveränes Angebot zu machen, das auch den Richtlinien, ne, des Bundesamtes für Informationssicherheit standhält und dann auch entsprechend zertifiziert sein wird, sodass natürlich dann auch, ne, wenn es um die öffentliche Verwaltung geht, wenn es um die Regierung geht und so weiter, natürlich dann dort auch die entsprechenden Angebote entweder für die Verwaltung selbst, aber natürlich auch für die Bürgerinnen und Bürger eben entsprechend geschaffen werden können.
Mhm. Herzlich willkommen so langsam zum Schluss. Ich würde gerne noch zum Schluss eine Frage stellen. Sie standen am Beginn Ihrer Karriere, glaube ich, vor der Wahl, ob Sie Musiker werden oder in die Softwareentwicklung gehen. Warum haben Sie sich für die Software entschieden und bereuen Sie die Entscheidung manchmal?
Das kommt ein bisschen drauf an welchem Tag Sie mich diese Frage stellen.
An einem grauen Tag wie heute wäre es vielleicht besser die Musik, oder?
Nö, tatsächlich ist es, insofern ist es eigentlich interessant, meine Leidenschaft zur Musik hat, glaube ich, auch viel, so, jetzt stehen wir auf hier auf einer großen Bühne und präsentieren natürlich die neuesten Ergebnisse, das macht natürlich eine ganze Menge Spaß. Und natürlich insbesondere, wissen Sie, nein, ich bereue es nicht, weil am Ende des Tages, zu dem, was ich vorhin zu Vibe Coding und Co. auch gesagt habe, für mich ist eigentlich der Unterschied zwischen Informatik und Musik machen es gar nicht so groß. Weil am Ende des Tages geht es wirklich um, eigentlich ist ja das, was man ausdrücken kann, ob es nur Noten in der Musik sind oder ob es Programmierbefehle sind, das sind so wie so kleine Atome, die man in beliebigen, es gibt unendlich viele Kombinationen, in denen man es zusammensetzen kann. Und es ist eigentlich nur die eigene Vorstellungskraft und Kreativität und das vor allem, was man zum Ausdruck bringen möchte, was die Grenzen sozusagen setzt. Und das hat mich schon immer unglaublich fasziniert. Und am Ende des Tages habe ich durch die Musik viel mitgenommen und bin auch mit der Entscheidung sehr zufrieden.
Also Software ist auch nur ein Instrument sozusagen.
Absolut, absolut.
Ganz vielen Dank, Philipp Herzig.
Dankeschön.
Ja, als Journalist komme ich selbst mit SAP-Software ja nicht ganz so oft in Berührung wie Leute, die zum Beispiel in der Buchhandlung oder im Personalwesen arbeiten. Aber wir haben kürzlich ein neues Programm aufgespielt bekommen, mit dem wir unsere Dienstreisen abrechnen sollen. Und das stammt tatsächlich von SAP. Ich werde das jetzt in den kommenden Wochen und Monaten ausgiebig testen. Den redaktionellen Schnitt für diese Folge hat wieder Lucille Garnier übernommen. Um den akustischen Feinschliff hat sich Andolin Sonnen gekümmert. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Zuhören heute. Bleiben Sie organisiert und seien Sie gerne wieder dabei, wenn der nächste Kapitalwirtschaftspodcast erscheint. Bis dahin wünsche ich, Nils Kreimeier, alles Gute und sage Tschüss.
Kapital, der Wirtschaftspodcast.